Entschuldige, die Frage an Patrick, kann man Resilienz lernen?
Resilienztraining gibt es ja tatsächlich, da verdienen viele Leute Geld mit. Ja, kann man. Ich sag mal, da gebe ich Tobias recht. Ne? Das ist halt eine besondere Situation und man ist ja jetzt auch, wenn du vom Gericht beauftragt wirst, bist ja auch nicht der Sachverständige, den sich alle gewünscht haben, dass er kommt. Ja, das ist meistens ja dann tatsächlich, ja, ich finde, du kannst ja viel delegieren über deine Rechtsanwälte und kannst viel dich rausziehen. Aber wenn dann plötzlich der Sachverständige in deinem Haus steht, ja, dann kriegt das eine ganz andere Dimension, finde ich.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir sind nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt. Nämlich haben wir heute den lieben Tobias Kaiser bei uns mit in der Runde. Tobias, wir freuen uns ganz sehr, dass du da bist.
Ja, freue ich mich auch. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wir hatten nämlich gerade schon ein paar technische Herausforderungen, aber das klingt jetzt besser. Sehr schön, wir versuchen das mal. Tobias, du bist... Wir wissen es nicht genau, wir vermuten es. Einer der jüngsten, wobei das wissen wir schon ziemlich genau, einer der jüngsten öffentlichen bestellten und vereidigten Sachverständigen in Deutschland. Und ja, dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir würden uns ganz, ganz doll freuen, hier auch die ein oder andere Gründergeschichte mal zu hören an diejenigen da draußen, die quasi selber gerade auf dem Weg in diesen Job sind. Ne, wo geht's denn mal hin? Wo kann man so, ich sag mal, sich hin? Arbeiten, was für Vorteile bringt das Ganze mit sich und was für Herausforderungen sind natürlich ebenfalls auf diesem Weg, ja, mit denen man rechnen muss. Deswegen, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wo kommst du her? Ja, erzähl mal, wo kommst du her?
Ja, ich komme aus der Nähe von Erfurt, im Landkreis Sommerda, Kölle da, falls es noch jemand kennt, ist schon etwas weiter peripher. Ansonsten bin ich 35 und wahrscheinlich einer der Jüngsten im Sachgebiet zumindest. Ob ich der Jüngste bin, weiß ich nicht. Da habe ich trotz mehrerer Anläufe keine belastbare Antwort bekommen. Aber ja, nun hier bin ich. Ich freue mich, dass wir zueinander gefunden haben und uns jetzt auch hoffentlich technisch hören. Sehr gut.
Seit wann bist du Sachverständiger?
Seit bestellt wurde ich Anfang letzten Jahres.
Noch okay, in Summe. Und in Summe, genau, also wann hast du deine Ausbildung gemacht?
Das ist schon länger her tatsächlich. Ich habe den Antrag gestellt, das ist schon ein paar Jährchen her tatsächlich. Ich glaube, das war sogar 20 oder so, müsste das gewesen sein. Und dann habe ich aber die großartige Möglichkeit ergriffen, noch den Master in Bernburg, den Master in Immobilienbewertung in Bernburg zu studieren, um das theoretisch einfach zu fundieren. Und das war auch eine großartige Entscheidung. Und an der Stelle auch nochmal Shoutout an Bernburg. Das ist ein unglaublich tolles Studium. Und der Professor Zeisler und ich glaube Professor Simon mittlerweile, die machen das auch alles ganz prima. Kann ich nur jedem empfehlen, theoretisch. Ja, und daraufhin bin ich dann zur Prüfung angerückt. Da muss man dazu sagen, dass der Bestellungsprozess, also dieser ganze Prozess an und für sich ja, naja, etwas langwierig ist, sagen wir es mal so.
Ja, das kann man sagen.
Ja, das, ich glaube, das hat sich, wie war denn das? Das hat sich, glaube ich, über knapp 2 Jahre hingezogen, könnte es sein?
Ja, bei mir auch.
Ach du Heimatland, ja. Aber ja, fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen ursprünglicher an, weil ich sage mal so schön, die öffentliche Bestellung ist ja dann so die Krone. Kann man das so sagen, Patrick? Die Krone.
Also ich finde schon, also darüber gibt es ja nichts mehr, wie man sich weiterentwickeln kann, was ja durchaus auch zu einem Problem werden kann. Ne? Also ich stelle das auch fest, seit ich öffentlich bestellt bin ich so ein bisschen perspektivlos geworden und muss mich jetzt irgendwie an anderen Objektarten austoben, damit ich noch irgendwie das Gefühl habe, ich würde noch neue Dinge in meinen Kopf kriegen. Ne? Aber du kannst ja, man kann ja quasi wissensmäßig dann jetzt nur noch nachverdichten, weil es keine höhere Anerkennungsstufe mehr gibt, ne? Also Nachverdichtung, nicht Neuerschließung quasi.
Also Tobias, du hast dann die Krone schon mit 35 auf deinem Haupt, aber jetzt holen wir mal etwas aus. Das ist ja ein sehr spezielles Feld. Und mit 35, sage ich jetzt mal, muss man ja, glaube ich, schon sehr konkret gewusst haben, was will man, ja? Und deswegen, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wo kommst du nicht nur räumlich her, sondern auch vom Hintergrund her? Also wo ging es mal los quasi?
Also tatsächlich habe ich das gar nicht konkret gewusst, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich habe mal ganz, ganz ursprünglich vor, naja, für mich sind es viele Jahre, aber im Prinzip sind es ja nicht viele Jahre, habe ich mal ganz klassisch Immobilienkaufmann gelernt. So dieses Einstiegsfeld, ja, und richtig in einem Wohnungsunternehmen groß mit Verwaltung und allem drum und dran, und habe dann daraufhin gedacht, ja, okay, das war auch cool, und dann habe ich noch einen Fachwirt gemacht, weil das war halt zu der Zeit so, dann hast du halt Immobilienfachwirt gemacht, und ich glaube, das ist auch als Basic ganz okay und das ist auch richtig gut. Also wenn man dieses Wohnungsverwaltungsding machen will, ist das, glaube ich, schon echt das Nonplusultra.
Das stimmt.
Und da habe ich auch noch ein bisschen WG gemacht hinterher. Und irgendwann bin ich dann durch ja mehrere Zufälle oder Umstände in der öffentlichen Verwaltung gelandet und habe dort Grundstücksverkehr gemacht. Also An- und Verkauf so von ja, Liegenschaften, und das ist halt schon relativ speziell. Also das sind dann schon so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt im Alltäglichen hat. Weil das sind ja so auch so Randbereiche vom Immobilienverkauf, was doch schon jetzt nicht unbedingt dieses übliche Maklergeschäft ist. Also da ist, sag ich mal, das unsanierte Mehrfamilienhaus ist da der Ausreißer mehr oder weniger. Das sind alles mögliche andere Sachen.
Ja.
Ja, und die haben, und da kam es dann eigentlich, also da habe ich nebenher noch an der Fernuni studiert, habe einen Bachelor gemacht in Hagen, kann ich auch jedem sehr ans Herz legen. Das ist eigentlich, wenn man einen Bachelor machen will, irgendwie feststellt, man hat keine Zeit, einen Bachelor zu machen, weil man sich nicht hinsetzen möchte und man nicht unbedingt darauf, das muss man vielleicht noch dazu sagen, also ich lerne nicht unbedingt gut, wenn mir jemand was erzählt. Also ich bringe das immer selber bei. Und da ist eine Fernuni großartig. Für alle Leute da draußen, die das vielleicht auch gerne sich selber erarbeiten, ist ganz toll. Ist ganz toll.
Ja, man braucht halt die Zeit, ne? Ja.
Ja, naja, klar. Aber du brauchst weniger Zeit, als wenn du zur Präsenzvorlesung müsstest. In jedem Fall. Also, weil du hast ja einen Stapel Skripte und bringst dir das halt bei, wenn es dir gerade passt. Und ansonsten müsstest du jetzt halt irgendwie zur Vorlesung hintingeln.
Ja, das stimmt.
Für uns alle im beruflich sehr eingebundenen Kontext eventuell attraktiv. So, und dann war ich ja, wie gesagt, im öffentlichen, in der öffentlichen Verwaltung, und da haben wir für die Geschichten, was ich gesagt habe, auch ganz oft Gutachten vergeben halt. Dann kamen die Gutachter so zu den Terminen für die Sachen, und das fand ich auch immer super interessant, weil die irgendwie immer viel Ahnung hatten. Und das ist, glaube ich, auch so, das ist so ähnlich das, was Tim Erbe gesagt hat, wenn der Gutachter kam, dann haben immer alle zugehört.
Ja.
Und dem haben wir immer alle geglaubt, und das fand ich sehr interessant und dachte mir, das wäre ja auch vielleicht was. Und da bin ich dann halt so reingestolpert, weil ich eigentlich so gar nicht richtig wusste, wie man das macht. Also wie ich da jetzt hinkomme. Weil wenn du da arbeitest, so die öffentliche Bestellung, das ist ja so, das Heiligtum. Da kommst du ja niemals hin. Ja, wie willst du da hinkommen? Das ist ja unglaublich. So, und dann bin ich da mal irgendwann zu IHK und habe gesagt, ja, ich möchte jetzt gerne eigentlich Sachverständiger werden, und habe mir das so überlegt. Und ich sage, naja, die sind ja auch ganz nett, und die haben auch immer mit mir geredet und die haben mir gesagt, naja, also müsst ihr schon ein bisschen Gedanken machen, so wie du das so machst und so, und jetzt in einem gewissen Zeitraum, und ich hab ja in dem Maße da schon einiges an Zeit oder, sagen wir mal, praktische Erfahrung in allen möglichen Bereichen gehabt, habe dann mehr oder weniger angefangen so als freier Sachverständiger, Ja, und habe dann auch wieder durch eine Kollegin, die mal in Bernburg studiert hatte, die hatte gesagt, ja, na, das ist doch eigentlich, die machen das doch dort und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch in Bernburg angerufen und so kam ich dann mehr oder weniger nach Bernburg.
Ja.
Und habe das dort studiert. Und das war dann schon relativ konkret. Also der Master in Immobilienbewertung, das ist... Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei den anderen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei diesen Weiterbildungen von den ganzen Zertifizierungsstellen und so weiter ist. Habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich weiß nur, dass es wirklich in Bernburg sehr hilfreich war. Und das ist, da können wir ja später dazu gleich nochmal sagen, weil ich denke, das ist für alle ziemlich, also sowas ist für eine öffentliche Bestellung auch in jungen Jahren. Das ist eine ganz gute Voraussetzung. Ja, dann habe ich den abgeschlossen, habe meine Masterarbeit gemacht und bin danach gleich wieder zu IHK und gesagt, hier, den Antrag habe ich ja schon mal gestellt. Ich habe jetzt das studiert, es hat auch nicht ganz so lange gedauert, wie ich erst dachte.
Ja.
Und Glück gehabt und dann Gutachten. Gutachten einreichen, Gutachten schreiben. Nebenher habe ich, wie gesagt, ein bisschen ein freies Sachverständigenbüro gemacht. Ja, und dann bin ich zum Bestellungsprozess angelaufen. Das war damals noch in Suhl. Also das war noch die in Suhl, das war die letzte Runde, die Suhl gemacht hat, bevor die das Gremium aufgelöst haben.
Jetzt ist ja alles in Erfurt, ne? Jetzt hat ja, ich glaube, Gera zieht jetzt auch mit nach Erfurt tatsächlich. Also die haben das alles zentralisiert. Das heißt, du hast diese ganzen Zertifizierungswege, die ja die meisten eher so ein bisschen als Einstieg mit nutzen, komplett übersprungen.
Ja, genau.
Okay, why not? Ja. Jetzt bin ich aber mal ganz ketzerisch neugierig tatsächlich, weil ich habe ja auch schon mal erzählt, ich saß ja auch schon mal bei unserer IHK und habe zumindest mal das Ansinnen vorgetragen, ja, und habe mir das in der Theorie mal tatsächlich angehört. Und die wollten ja schon sehr konkret Erfahrung haben. Berechtigt, ne? Also finde ich wirklich absolut berechtigt. Da ging es aber wirklich dann gleich in die akute Frage, wie viele Gutachten haben Sie denn schon geschrieben? Und wie war das bei dir? Weil, wie ich das verstehe, bist du ja sehr zügig nach dem Studium dann auch in diesen Bestellungsprozess gegangen.
Ja, genau. Naja, ich habe, wie gesagt, ich habe ja nebenher schon ein Gutachten geschrieben.
Halt. Ja, na klar. Ne, weil das wollen die auch sehen, genau.
Ja, das wollen die sehen. Und ich denke, es fragt mich jetzt nicht, was ich da angegeben habe. Keine Ahnung. Denn das ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen her, weil es hat sich auch alles hingezogen. Und du musst es ja auch, du musst es ja quasi vorlegen, in gewisser Weise, ja. Und es muss ja auch belastbar sein. Und dadurch, dass ich nebenher halt schon so ein paar gemacht habe, das war okay für die am Ende. Die müssen den Antrag ja absegnen.
Ja.
Ja,
wie hast du das wahrgenommen? Also waren die sehr offen deinem Ansinnen gegenüber oder war das schwieriger? Also war das, weil ich glaube, das. Patrick, korrigier mich, das ist ja auch so ein bisschen kammerabhängig, hat man manchmal das Gefühl. Also manche sind da ja wirklich sehr sperrig, oder?
Genau, also ich habe ja schon mit Kammern gesprochen, da wurde mir gesagt, naja, also wenn man unter 40 ist, dann ist das noch ein bisschen jung. Ne? So. Und ich glaube, was so ein bisschen schwierig ist, ist, dass das, du hast ja schon richtig gesagt, das ist nicht einheitlich geregelt, das Ganze. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr kammerabhängig. Und dann kommt auch noch dazu, ich glaube, dass leider, muss man sagen, die kann man auch nicht auf dem Schirm haben, dass sie langfristig sich auch einen guten Unterbau mal zulegen, sondern man bestellt, also man ist so in der Situation, wenn man genug öffentlich bestellte Sachverständige hat für einen Bestellungstenor, für ein Fachgebiet, dann bestellt man halt auch, ich sag mal, restriktiver nach, als dass man sagen würde, naja, wir haben jetzt zwar, weiß ich nicht, 20 im Kammerbezirk, aber die sind alle schon Ü50 und deshalb kümmern wir uns mal darum, dass wir auch mal ein paar Jüngere dabei kriegen und dann auch den Austausch miteinander zu fördern. Das ist ja zum Beispiel was in großen Teilen der Republik überhaupt gar nicht stattfindet. Da gibt es dann alle 2 Jahre, zum Beispiel hier in Stade, gibt es alle 2 Jahre mal einen Sachverständigentag. Da sind dann aber alle Sachverständigen aller Bestellungstenöre quasi aufgerufen, teilzunehmen. Und das ist auch nichts, was so einen direkten Austausch fördert. Ja, also wenn ich mich mal austauschen möchte, dann muss ich tatsächlich in Sachverständigenverzeichnis gucken und gucken, wer ist denn neben mir überhaupt noch öffentlich bestellt und fertig. Und das finde ich schwierig. Jetzt ist es wahrscheinlich tendenziell so, dass bei dir in der Region gar nicht so viele bestellt sind. Und wir haben ja schon auch mit Anne im Vorfeld erlebt, dass man in Thüringen durchaus sehr zugetan ist, junge Sachverständige in die öffentliche Bestellung zu bekommen. Und dementsprechend ist das, finde ich, ein sehr, sehr guter Weg, den Thüringen da geht. Ich möchte aber auf einen Punkt nochmal fokussieren, und zwar die Bestellungsprüfung. Du hast den schriftlichen und den, also du hast auch eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung gemacht.
Alles, komplett. Ich habe komplett.
Wie war das für dich? Wie würdest du diese Prüfung einordnen? Erzähl mal ein bisschen davon.
Schwer, tatsächlich. Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, da komme ich nochmal drauf zurück. Ich nochmal ganz kurz abweichen darf. Thüringen, also ja, als ich das erste Mal da aufgelaufen bin, haben die natürlich gesagt, also sie haben so jetzt so gar nicht so, ne? Keine, das ist das, was du gesagt hast, keine Vorzertifizierung, nix, ja. Wie stellen sie sich das vor? Dann haben gesagt, naja, sie müssen Gutachten, ganz viele Gutachten schreiben, das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich aber halt dann, und jetzt, da kommt dein Bogen, dann habe ich halt den Master gemacht zwischendurch, und er ist ja schon relativ renommiert, ja. Und als ich dann damit ankam und gesagt habe, naja, ich habe hier Gutachten geschrieben und ich habe den Master, da war das dann für die, und dann ist dann wieder das, die sind dem halt auch zugetan und zugewandt, also die blocken das dann nicht ab, und dann haben die gesagt, naja, dann ist okay, ja. Also das ist okay, das reicht jetzt erstmal, da können wir erstmal in die Runde jetzt reingehen. Und dann bin ich zu den Prüfungen aufgelaufen, und die sind, ich denke, schon sehr anspruchsvoll. Also ich empfand die als sehr anspruchsvoll, ich fand es aber sehr hilfreich, dadurch, dass, ich denke immer oftmals, das ist so, viele haben ja ganz, 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 ganz viel Praxis, ja. Es bedarf aber, glaube ich, auch gerade jetzt für diese öffentliche Bestellung ganz, ganz, ganz viel theoretischem Wissen. Also auch so diese Zusammenhänge und so. Und das habe ich halt ganz gut, meine ich, in Bernburg mitbekommen, ja, wie wirklich diese wissenschaftlichen Überlegungen dahinter funktionieren, sondern nicht einfach nur, wie tippe ich es jetzt am einfachsten ins LoRa ein, damit hier ein sinnvolles Ergebnis rauskommt, sondern halt wirklich, warum, was passiert mit dem, mit der Variable, wenn ich dies und das mache, und warum ist das so und bis zu welchem Maße ist das plausibel und wie auch nicht. Und das hat mich ganz gut durch die schriftliche, glaube ich, getragen. Aber vorher kamen ja noch die 5 Gutachten, und die sind in Thüringen, ich glaube, das ist in anderen Bundesländern anders, wenn ich mich alles täusche. Das sind auch nicht immer 5. Kann es sein? Wisst ihr das?
Doch, doch, das ist ja einheitlich geregelt in den Bestellungsvoraussetzungen vom IFS. Das ist immer gleich, eigentlich. Also bin ich der Meinung.
Wir haben in Thüringen, haben wir auf jeden Fall. Also ist es nicht so, dass die Kammer noch zusätzlich ein weiteres oder 1-2 weitere Gutachten verlangen können?
Okay, krass.
Ich weiß es nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das auch von anderen gehört, die jetzt das ist ja wieder das Uneinheitliche bei anderen. Also bei mir war das nicht, das war alles okay. Aber ich habe jetzt
also ich kenne das auch nicht.
Ja, ich hab von anderen Kollegen gehört, wo jetzt ein Gutachten irgendwo nicht gepasst hat. War jetzt nicht Erfurt, an andere Bundesländer, die gesagt haben, naja, sie fordern jetzt hier nochmal eins nach. Und um das dann irgendwie quasi zu heilen, ja, habe ich selber jetzt nicht erlebt, aber habe ich gehört, das ist halt wieder dieses alles kann, nichts muss, ja. Aber ja, und dann...
Ja, steht ja nicht ausdrücklich drin, dass es Nachfordern verboten ist, ne? Also von daher, ach, das sind wieder so Dinge, also wenn ich mir denke, es gibt ja meiner Meinung nach 2 Gründe, warum ich ein Gutachten ablehnen kann. Einmal, weil es fachlich falsch ist, also wirklich, weiß ich nicht, hast du nicht modellkonform gearbeitet oder, keine Ahnung, hast du einen Liegenschaftszinssatz nicht, ich weiß es nicht. So, und dann gibt's ja, sag ich mal, Dinge, die sind einfach interpretativ. Ja, da kannst du eine andere Meinung zu haben, dass die nicht zwangsläufig deine sein muss, ja, oder die nicht die des Prüflings sein muss, aber die Frage ist, ob sie grundsätzlich vertretbar ist, so. Und wenn ich natürlich, also ich habe das hier im Vorfeld besprochen, hier kommen ja teilweise Immobilienmakler auf die Idee, so eine Kurzbewertung aus LoRa oder von Sprengnetar als Gutachten, als Zulassungsgutachten für die öffentliche Bestellung einzureichen. Ne? Also das sowas
wirklich?
Machen die. Ja, die denken sich, nee, ich lasse mich jetzt öffentlich bestellen und dann machen die so eine Kurzbewertung und reichen die da ein. So. Und da ist es zum Beispiel bei uns so, dass wenn ein, oder grundsätzlich, wenn ein Gutachten nicht anerkannt wird, dann bekommst du einen Hinweis, dass es nicht geeignet erscheint. So, und dann kannst du das aber nachbessern. Ja, immer mit dem Hinweis, und das ist, glaube ich, das, was du meinst, mit dem Hinweis, dass du dann auch deutlich machen musst, was du nachgebessert hast, weil sonst haben die mal Angst, dass es Urkundenfälschung sein könnte. Blabla. Ich habe diese Diskussion nie verstanden. Aber sie sagen halt, du musst dann, wenn du es nachbesserst, auch deutlich machen, was du nachgebessert hast, damit klar ist, was nicht im Ursprungsgutachten stand. Also so ist bei uns.
In Blick auf die mündliche Prüfung, was war denn da so wesentlicher Bestandteil?
Die mündliche war auch relativ tough, muss ich sagen. Also, weil es, naja, Immobilienbewertung ist halt breites Feld. Es kann ja alles kommen. Ein Teil haben die dann Fragen gutachtenbezogen gestellt. Ja? Und dann der andere Teil war quasi offen. Quasi offene Fragerunde.
Okay.
Aus der Luft gegriffene Problemstellung oder Fragen. Das auch wieder. Also, es ist schon sehr hilfreich, dort mit einem breiten, wirklich sehr breiten theoretischen Wissen und Verständnis da anzurücken. Das andere schwierig.
Nicht also, was ich festge. Ja, Entschuldigung.
Nee, mach du erst. Mach du erst.
Also, was ich festgestellt habe, ist, die haben mich da auch ja mit wirklich skurrilen Ansichten wirklich versucht, aus der Reserve zu locken. Ja, also da ging es darum, dass gesagt wurde, na ja, du hast einen Verbrauchermarkt und den solltest du im Sachwertverfahren bewerten aus Gründen, also mit einer ganz skurrilen Haltung. Und ich habe dann irgendwann in diesem Gespräch, in dieser Prüfung gesagt, sage ich, lieber Herr Prüfer, wir werden hier nicht auf eine Meinung kommen. Wenn Sie diese vertreten, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich als Gutachter hier in diesem Fall, in diesem Gutachten, das ich geschrieben habe, vertrete genau die andere Meinung.
Genau,
und,
ja,
genau. So. Und da sagte am Schluss, nach der Prüfung zu mir, sagte er, genau, Herr Bayer, das wollten wir. Wir wollten, dass Sie Ihr Gutachten verteidigen können und zwar wirklich gut, ohne dass sie umkippen, weil wenn sie umkippen, kippt das Gericht im Zweifel.
Genau, ja, genau, da gebe ich dir absolut recht. Genau das kam bei mir auch am Schluss. Die haben dann gesagt, ja, also wir haben jetzt diese Fragen so gestellt, wie wir sie gestellt haben. Sie haben jetzt sehr sicher geantwortet. Sie haben auch gesagt, ja, sie konnten das darlegen, sie konnten es widerlegen, wenn sie es nicht so gesehen haben. Und das ist denen auch sehr wichtig, dass du sicher deine Standpunkte hast, begründen kannst, oder dem auch entgegentreten kannst, weil genau das, wenn es vor Gericht geht, muss das am Ende auch bringen.
Und das führt wieder dazu, ne, dass man natürlich sagt, das hast du gerade so, ich finde ganz wichtig, ich will das nochmal hervorheben, gesagt, man braucht ein sehr, sehr intensives und tiefes Fachwissen für die Prüfung, aber, und das kam so im Nebensatz, ich will das nochmal hervorheben, man muss das auch verknüpfen können, wie man es anwendet. Und das kommt natürlich, ich sag mal, bei den meisten durch Erfahrungswissen, ja, dass du wirklich diesen Gesamtkontext begreifst und vielleicht auch schon mal in der Praxis im Optimalfall gemacht hast. Aber wir kommen hier dazu und ich mag das, das hört immer, klingt immer so hochtragend, aber die Prüfung zur öffentlichen Bestellung ist eine Exzellenzprüfung. Du musst wirklich nachweisen, dass du ein besonders über den Durchschnitt hinausgehendes fachliches Wissen hast und das auch anwenden kannst. So, und jetzt bist du ja quasi den direkten Weg gegangen. Das finde ich cool. Und viele andere gehen ja über die Zertifizierung. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, wenn der Tobias das so gemacht hat, dann kann ich das ja auch machen, weil sonst ist das verschenkte Zeit. Und da zum Beispiel finde ich, das ist keine verschenkte Zeit. Dadurch, dass du bei der Zertifizierung verschiedene Stufen hast, ne, wie du dich zertifizieren lassen kannst, hast du Zeit zu üben und auch immer wieder in Prüfungssituationen zu kommen und deinen Kenntnisstand auch extern mal abprüfen zu lassen. Und so kannst du dich quasi rantasten an die öffentliche Bestellung, sodass ich denke, dass es eine schöne Möglichkeit ist, wirklich sich da mal wirklich da mal hinzugehen.
Ja, absolut.
Jetzt war es bei mir so, ich war viele, viele Jahre zertifiziert und habe mich dann öffentlich bestellen lassen. Und dann ist hier quasi, ich will nicht sagen, die Hölle losgebrochen, aber es ist wirklich, wir werden hier überschüttet mit Gerichtsaufträgen. Wie sieht denn das bei dir aus?
Ja, ich habe gut zu tun, sagen wir es mal so. Also Anne wird das bestätigen können, also die Sachverständigenlandschaft, zumindest für öffentlich bestellt, in Thüringen ist eher dünn besiedelt.
Das stimmt.
Ja, entsprechend in Erfurt sind es ja nun auch relativ schnell relativ wenige geworden, tatsächlich als Landeshauptstadt. Insofern habe ich da schon einiges an Aufträgen, aber auch viele private. Also gerade so diese Sachen, die da so ein bisschen streitbehaftet sind, ihr werdet es bestätigen können, da wird das dann von Privaten auch oft gern gesehen und gefordert. Ja.
Weil viele Rechtsanwälte und viele Steuerberater auch, ich sag jetzt mal, noch dieses Bindeglied zur Zertifizierung manchmal noch nicht ganz so nachvollziehen können. Ne? Also die fragen dann direkt, sind sie öffentlich bestellt und vereidigt? Ich muss ja mit Nein antworten. Und dann hilft es manchmal, das dann, ich sag mal, so ein bisschen zu erklären, warum es vielleicht trotzdem in dem Moment ausreicht, die Zertifizierung zu haben. Aber es ist für viele das Nonplusultra, zu Recht ist es ja auch. Aber das ist so das leicht Erklärende. Ne? Man sagt immer meistens auch zu den Kunden, schau doch einfach mal ins IHK-Verzeichnis. So wäre es aber bei der IHK gelistet, die öffentlich bestellten. Ja, und deswegen ist es ein wahrscheinlich sehr gut funktionierender Auftragsfunnel, aber natürlich keiner, den ich so leicht erreichen kann, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich jetzt an diejenigen denke, die jetzt da irgendwo sitzen und ich sage jetzt mal vielleicht noch ganz am Anfang der Ausbildung sich befinden, ne, weil die hören ja ganz gerne bei uns rein, um diese weitläufenden Basics noch mal so ein bisschen mitzunehmen. Was würdest du dem mit auf den Weg geben? Also jemand, der jetzt wirklich sagt, ich sitze hier gerade im zweiten Grundlagenseminar bei Sprengnetter oder ich habe gerade bei der DIA angefangen. Also was würdest du dem mit auf den Weg geben?
Es in sich zu vertrauen, in jedem Fall. Also vertraut in euch und lauft bei den IHK auf, wenn ihr der Meinung seid, also wirklich belastbar der Meinung seid, dass ihr das schaffen könnt. Weil es gibt so ganz, ihr hattet das ja auch schon im Podcast, es gibt ganz, ganz tolle zertifizierte Kollegen, die haben super, super Bildung und die laufen dann oftmals bei irgendwelchen, bei ihren IHK halt quasi auf und kriegen dann mehr oder weniger einen Rüffel und lassen das dann sein, weil das ist super, super schade. Und das ist auch so ein Thema, was mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Und ich sage, dieser Nachwuchs, dieser ÖPUF-Nachwuchs, das ist, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Nachwuchsarbeit, aber wenn, dann ist das schon, ja, also die ist schon, sag ich mal, noch in den Kinderschuhen. Ja, also ich würde mir das wünschen und dass das einfach viel, viel strukturierter ist und die Leute da auch ermutigt werden, diesen Weg einzuschlagen, auch diesen bewusst einzuschlagen. Ja, ich meine, viele machen die Zertifizierung und das ist wichtig und so weiter. Bei den Zertifizierungen habe ich halt oftmals so ein bisschen, also aus meiner Sicht, so dieses Transparenzproblem, ja, dass es ganz viele verschiedene Zertifizierungsstufen gibt und ihr wisst, was die bedeuten und ich weiß, was die bedeuten, aber der Otto Normalverbraucher, der geht nicht hin zu dir und zu Sprengnetter und liest, was die bedeuten und dann, wie soll ich denen das begreifbar machen, also begreiflich machen? Und das ist zum einen Punkt, wo ich sage, da müsste nachgearbeitet werden. Und wenn die Leute sowieso schon diese hohe Zertifizierung haben, dann muss auch irgendwie bei den IHK, denke ich mal, ein Umdenken mal langsam stattfinden, weil wenn die Leute da nicht ranlassen, dass die zu diesen Bestellungsprozessen auflaufen, weil ich meine, was ist denn, denken wir mal 10 Jahre weiter, wenn wir ein Durchschnittsalter von 58 haben, die gehen irgendwann berechtigterweise auch alle mal in Rente, dann sieht's halt schlecht aus. Dann habe ich ganz viele hochqualifizierte Leute mit hohen Zertifizierungen, brauche aber irgendwie doch noch öffentlich bestellt und habe aber keine mehr, weil ich die vorher nicht reingelassen habe und dann habe ich so ein Delta und was mache ich denn dann? Also ich denke,
du hast vorhin so schön gesagt, ran an die IHK, wenn ihr euch fachlich dafür fit genug fühlt. Ne? Was würdest denn du sagen, war bei dir so ein Learning, oder du sagst, jetzt bin ich so weit, also jetzt kann ich das, weil zu Recht haben ja viele diesen großen Respekt davor, ne? Also sagen, okay, das kommt halt dann, wenn ich mich in den Zertifizierungen weiterentwickelt habe. Es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die halten die die kleinste Stufe der Zertifizierung über Jahre hinweg und lassen sich da rezertifizieren, entwickeln sich nicht. Also das heißt, entwickeln sich nicht weiter, klingt so gemein, aber steigen in den Stufen nicht auf. Was war da bei dir so der wesentliche Punkt, wo du gesagt hast, jetzt stelle ich mich diese Herausforderung, weil das eine ist die Prüfung, das andere ist ja dann auch das Abliefern danach. Ne? Also du bist ja dann auch gleich mit der Crème de la Crème der Aufträge versorgt wahrscheinlich.
Ja, wie war denn das? Lass mich kurz überlegen. Ich habe, wenn die IHK dir zugewandt ist, das ist schwierig, wie soll ich das sagen? Also wenn die IHK dir zugehört ist, würde ich sagen, ja, wenn ihr überhaupt der Meinung seid, ihr könntet es machen, ja, dann macht's einfach. Und wenn es kostet halt Geld, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, das ist ja jetzt nicht kostenlos. Dieser Bestellungsprozess ist, glaube ich, relativ teuer insgesamt. Aber ansonsten würde ich sagen, macht das halt. Ich hab halt den Master am Ende gehabt und der war auch ziemlich gut. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann wird das schon gehen. Ja? Hm. Ich hatte, das habe ich zwischenzeitlich nicht gesagt, weil es für mich auch nicht so relevant war. Ich hatte zwischenzeitlich bei der DIA eine Zertifizierung gemacht, aber das war für mich, das war nicht wirklich sehr relevant, weil das nur ein halbes Jahr mehr oder weniger abgedeckt hatte, nachdem ich vom Master kam und bevor ich, oder ein Jahr abgedeckt, okay, bevor ich dann zur öffentlichen Bestellung, mehr oder weniger, wo das dann schon ran war, die hatte ich halt auch bekommen. Ich habe gesagt, ja gut, dann wird das schon gehen und ich probiere das jetzt einfach. Ja, deswegen sage ich einfach, probieren. Und wenn die IHK das nicht sofort blockt und die sagt, ah, ihr seid ja keine 40 oder so und dann wird das sowieso nichts, meines Erachtens kompletter Quatsch. Also wirklich, wenn ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen, warum das irgendwie im Alter festzumachen wäre. Klar, wenn jetzt einer kommt, der 18 ist, dann ist es sicherlich, also es ist nicht unmöglich. Auch da würde ich sagen, wenn dem sein Hobby seit Jahren war, sich mit Wertermittlungstheorie auseinanderzusetzen, und warum nicht, aber es ist eher unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Aber jetzt zu sagen, ja, ihr müsst 40 oder 45 sein, halte ich für nicht vertretbar. Absolut nicht. Und deswegen, also wenn, einfach mal probieren. Kostet halt Geld. Und wenn es nicht geklappt hat, dann, Glück gelaufen.
Das ist jetzt ja auch mal so ein Appell an alle Mädels da draußen. Wer von euch ist denn öffentlich bestellt und vereidigt und gehört mit zu, seiner Meinung nach, zu den Jüngsten? Vielleicht finden wir da ja, vielleicht können wir ja die Statistik erstellen, tatsächlich. Schauen wir mal. Ich komme jetzt mal noch zu einem Punkt, den habe ich die letzten Male immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber ich finde, das würde hier ganz gut nochmal passen, so als Abschluss. Ich habe Patrick ja immer viel gefragt, was ist denn so eine Sachverständigen-Anekdote aus seinem Alltag? Jetzt die Frage an dich, was ist denn mal so ein Auftrag, der dir richtig in Erinnerung geblieben ist? Das kann positiv oder negativ sein. Ja, also wir haben auch ganz viel jetzt immer das Thema Fehlerkultur. Deswegen, hast du ja mal ein Erlebnis mit, das an die Nachwuchs da draußen, weil zu dem spricht man ja hier eigentlich vornehmlich, ja, abholt.
Das ist eine gute Frage. Sachverständigen-Anekdote. Lass mich überlegen. Das gibt sicherlich einiges. Vielleicht was den Nachwuchs abholt. Was einem in Erinnerung bleibt, sind ja immer die Sachen, die er abschrecken.
Ja, sehr gut. Warum nicht?
Ich glaube, das kennt aber auch jeder, wenn man zum Beispiel jetzt einen Gerichtsauftrag dann als öffentlich Bestellter bekommt und dann zum Ortstermin aufläuft und es aber eine Teilungsversteigerung, also quasi Aufhebung der Gemeinschaft ist und das jetzt keine Erbengemeinschaft oder irgendwer ist, sondern irgendwie Leute, die vorher mal ein Paar waren. Mhm. Das sind immer sehr intensive Termine, weil da geht es dann meistens richtig zur Sache. Und sowas bleibt mir immer in Erinnerung, weil das ist dann, wo man mit guten naja, einen guten Elan hinkommt und am Ende da 3-4 Stunden beim Ortstermin gestanden hat, weil es dann darum geht, ob das Dachfenster jetzt aufgeht oder nicht aufgeht. Und da könnte ich nur sagen, also Theorie und alles und so weiter und so fort, aber eine gewisse Resilienz sollte er vielleicht auch mitbringen. Weil er müsste die ganze Zeit neutral sein und das Ding führen, aber zumindest so, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das ist immer dabei und das öffentlich bestellt, da muss das eigentlich auch mitkommen.
Patrick, kann man Resilienz lernen?
Was?
Achso, entschuldige, eine Frage an Patrick. Kann man Resilienz lernen?
Ja, Resilienztraining gibt es ja tatsächlich. Da verdienen viele Leute Geld mit. Ja, kann man. Ich sag mal, da gebe ich Tobias recht. Ne? Das ist halt eine besondere Situation. Und man ist ja jetzt auch, wenn du vom Gericht beauftragt wirst, bist ja auch nicht der Sachverständige, den sich alle gewünscht haben, dass er kommt. Ja, das ist meistens ja dann tatsächlich, ja, ich finde, du kannst ja viel delegieren über deine Rechtsanwälte und kannst viel dich rausziehen. Aber wenn dann plötzlich der Sachverständige in deinem Haus steht, ja, dann kriegt das eine ganz andere Dimension, finde ich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich noch immer finde, was viele abschreckt, ist, dass du ab und an mal dein Gutachten vor Gericht erörtern sollst. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich viel lieber mache, als ein Gutachten, zu einem Gutachten 25 Mal Stellung zu nehmen, weil irgendwelche komischen Nachfragen zu deinem Gutachten kommen. Ne? Also wenn ich dann mit den Richterinnen und Richtern telefoniere und ich gebe zu, ich mache das gerne, um mich da auch abzustimmen, dann sage ich immer, bevor sie mir jetzt 25 Mal irgendeinen Brief schreiben, weil irgendeine Partei noch Nachfragen hat. Oder manchmal wird ja auch mit Ergänzungsgutachten gearbeitet, wenn dann noch Frage schon kommt. Dann sage ich immer, ich bin fit genug, um das mit Ihnen im Termin zu machen. Dann machen Sie das bitte, ja, lassen Sie uns bitte einen Termin anberaumen und dann können wir das alles im Termin klären. Mein letzter Termin hier beim Landgericht hat 4,5 Stunden gedauert. Und ich bin da rausgekommen und weiß, ich habe aber mindestens 8 bis 12 Stunden gespart, dadurch, dass ich das direkt vor Ort alles erörtern konnte. Und da muss man zweifelsfrei der Typ dafür sein, ja. Aber am Ende des Tages muss man sich auch immer mal die Frage stellen, was bin ich denn oder wie gut bin ich als Gutachterin oder Gutachter, wenn ich das, was ich da geschrieben und abgegeben habe, nicht auch verteidigen könnte?
Ja, absolut.
Okay, ihr Lieben, dann vielen lieben Dank. Also auch lieben Dank an dich, Tobias, natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast und da mal Einblicke in eine Welt gegeben hast, die, glaube ich, nicht so üblich ist am Anfang. Und noch viel cooler, dass wir ja quasi Nachbarn sind, auch wenn wir uns auch persönlich noch nicht begegnet sind. Ich glaube, daran werden wir arbeiten. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Es geht wieder der Appell raus. Also wenn jemand auch mal sagt, ich habe hier auch was zu sagen, dann wahnsinnig gern. Wir freuen uns darüber, die Welt der Bewertung mit Gesichtern zu versehen. Oder mit Stimmen, sagen wir es mal so. Ja, geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.